Donau 3 FM. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Ja, wer öfter mal mit der Bahn unterwegs ist, der kennt bestimmt den Schriftzug bewegt auf den Zügen. Vor allem bei Zügen, die eben schwarz und gelb sind. Bewegt, das ist die Mobilitätsmarke des Verkehrsministeriums hier in Baden-Württemberg und Bewegt ist zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr bei uns. Damit wir von A nach B kommen, sind aber halt auch viele Partner notwendig und mit denen sprechen wir jetzt heute. Die Partner von Bewegt, die sind in ganz Baden-Württemberg verteilt und deswegen sind sie heute nicht hier in unserem schönen Weihnachtsmarktstudio. Leider für euch, sie sind zugeschaltet per Telefon. Und den Anfang, den macht Andreas Braun, der Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Braun.
Ich grüße Sie.
Herr Braun, was genau ist denn die Aufgabe des Tourismus Marketing Baden-Württemberg?
Ja, wir machen Werbung für das Land Baden-Württemberg, für Urlaub in Baden-Württemberg. Und da richten wir uns natürlich auch an die Baden-Württemberger selbst. Auch die heimischen Gäste sind uns hoch willkommen. Aber egal, wurscht. Manche Gäste kommen auch von weit her nach Baden-Württemberg. Wir erleben jetzt zum Beispiel auf den Weihnachtsmärkten, sei es in Ulm oder in Stuttgart, Heilbronn, auch viele Schweizer Gäste beispielsweise. Freuen wir uns natürlich auch drüber.
Was sind denn Ihrer Meinung nach die schönsten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg? Wo gehen Sie am liebsten hin?
Naja, der eine, der liegt hier vor meiner Haustür sozusagen in Stuttgart. Aber wir haben wunderschöne Weihnachtsmärkte in Karlsruhe, in Mannheim, Freiburg, vielfach auch in kleineren Orten oder mal im Wald versteckt, im Schwäbischen Wald. Gibt es also ganz ungewöhnliche Ziele. Etwas außergewöhnlich würde ich bezeichnen den Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Ganz bekannt, weil er komplett barock, in barockem Stil gehalten ist. In barocken Farben, barocken Formen, barocker Ausprägung. Und der Weihnachtsmarkt in Esslingen mit seiner mittelalterlichen Anmutung. Also das sind beide, die ein bisschen so aus der Reihe fallen.
Und Ulm natürlich, dürfen wir jetzt nicht vergessen. Weihnachtsmärkte sind jetzt naheliegend in der Adventszeit. Wenn wir davon mal weggehen, was sind denn noch so schöne Ausflugsziele hier in Baden-Württemberg?
Also da komme ich jetzt zu sprechen auf durchaus ungewöhnliche Ziele, die es aber vielleicht gerade lohnt, im Winter anzusteuern. Wenn ich schon mit Ulm spreche und mich in Ulm aufhalte, dann denke ich natürlich auch ans Biosphärengebiet Schwäbische Alb, das quasi ja auch vor der Haustüre der Ulmer und Ulmerinnen liegt. Und das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist sogar Fahrtziel Natur. Es gibt eine Vereinigung, eine Kooperationsgemeinschaft der Deutschen Bahn, die Schwäbische Alb, das Biosphärengebiet, ausgezeichnet hat. Da muss man also ganz wichtige Kriterien erfüllen und es ist ein ausgesprochen nachhaltiges Reiseziel. Wir haben es ja zu tun mit einem früheren Truppengelände. Das ist ja so gewissermaßen das Kerngebiet des späteren Biosphärengebiets rund um Münzingen, der ehemalige Truppenübungsplatz. Da wurde die Natur so gelassen, wie sie ist. Das ist absolut faszinierend, auch im Winter. Es gibt das Alpgut, waren früher Kasernen und Gebäude des württembergischen Königs für seine Soldaten und Offiziere. Und heute sind dort ganz viele Läden untergebracht, Handwerksbetriebe, alle, sage ich jetzt mal, auf Nachhaltigkeit getrimmt, heimische, regionale Produkte herstellend. Man kann dort oben Essen, Speisen, regionale Produkte genießen. Man kann einen Winterwanderweg beschreiten. Auch andere Ziele sind nicht weit. Ich nenne von Münzingen, ist es ja nicht weit mit der Ermstalbahn nach Bad Urach zu fahren oder mit dem Bus und die Wasserfälle zu besuchen. Die sind manchmal, wenn es entsprechend kalt genug ist, sehr reizvoll, weil das Wasser zum Teil friert. Das ist dann wirklich ein echter Geheimtipp. Im Sommer oft überlaufen, im Winter ist es den Menschen vielleicht oft auch ein bisschen zu frisch und zu kalt, dorthin zu wandern. Ja, also das wäre sozusagen das Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Da gibt es übrigens auch Einkehrmöglichkeiten. Es gibt die sogenannten Biosphären-Gastgeber, die sich auch darauf fokussiert haben, heimische Produkte auf den Tisch zu bringen. Also es gibt Wirte mit Werten, spielt auch die Landschaftspflege eine Rolle. Eingeweihte wissen es vielleicht, auf der Alp gibt es ja Wacholderheiden. Wer schützt die? Es sind Schafe, die sozusagen das Unkraut und die Sträucher wegfressen. Und die Schafe, wer es mag, kann auch einen schönen Lammbraten essen in einem der Restaurants der Biosphärengastgeber. Also wie gesagt, Alpgut Münzingen, ein echter Sehnsuchtsort in einem ehemaligen militärischen Sperrgebiet. Ich muss ja als Geschäftsführer des Bindestrichlandes Baden-Württemberg muss ich ja auf alle Regionen und Destinationen schauen. Deswegen kommt mir dann im Schwarzwald natürlich der Nationalpark Schwarzwald und die Nationalparkregion Schwarzwald in den Sinn. Das ist die Region, grob gesagt, für diejenigen, die noch nicht dort waren, so zwischen Freudenstadt, Baiersbrunn und Baden-Baden. Der Nationalpark hat natürlich auch im Winter geöffnet. Manche gehen dort zum Beispiel langlaufen. Diese Möglichkeit besteht, da werden Spuren gezogen. Es gibt in der Advents- und winterlichen Zeit auch Sonderführungen mit Nationalpark-Rangern, zum Beispiel Advent im wilden Wald oder wenn es dann entsprechend Schnee hat, Spuren im Schnee oder Überleben im Winter. Also da können die Besucher den Nationalpark und dieses ungewöhnliche Großschutzgebiet näher kennenlernen. Und sie können natürlich auch, um sich aufzuwärmen, das immer noch relativ neue Nationalparkzentrum auf dem Ruhestein aufsuchen. Ein sehr, sehr lohnender Besuch, ein ganz, ganz tolles Programm, wurde auch vor kurzem evaluiert. Da gab es Besucherbefragungen. Die Besucher sind reihenweise sehr begeistert von diesem Museum, sage ich jetzt einmal, oder von diesem Nationalparkzentrum.
Ihnen liegen ja wahrscheinlich auch Zahlen vor. Was sind denn so die beliebtesten Ausflugsziele? Wo kommen die meisten Leute hin?
Ja, die beliebtesten Ausflugsziele, die sind natürlich der Europapark beispielsweise, der ja auch ganzjährig geöffnet hat. Es gibt ja auch eine spezifische Winteröffnung. Der Europapark hat in diesem Jahr schon wieder einen neuen Besucherrekord vermeldet. Aber natürlich kleinere Ziele, denken Sie an Tripsdrill, ein Erlebnispark zwischen Stuttgart und Heilbronn gelegen, auch sehr beliebt. Natürlich jetzt, die Besuchermagneten sind in jedem Fall in dieser Zeit die Weihnachtsmärkte, das ist gar keine Frage. Und dann muss ich auch noch auf den Bodensee zu sprechen kommen, eine Region, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, die auch ihren Reiz hat, wenn man sie im Winter aufsucht. Man hat ja früher immer gesprochen, oh, im Bodensee in dieser Jahreszeit herrscht dort Nebel. Erstens stimmt es so nicht mehr und zweitens ist es sehr reizvoll, den, sage ich mal, sehr im Sommer sehr lebhaften Bodensee auch mal in der ruhigen Winterzeit zu besuchen. Und natürlich fällt mir da auch der Konstanzer Weihnachtsmarkt ein, der sehr, sehr reizvoll in Ufernähe situiert ist und wo man immer wieder wunderbare Blicke auf die Schiffe und aufs Wasser hat. Oder den Winterzauber in Überlingen kann man erleben, Besuch der Therme in Überlingen. Am nördlichen Bodenseeufer gibt es auch eine ganz großartige Initiative. Dort ist die Deutsche Bodenseetourismus aktiv und macht unter dem Label, unter dem Motto echt nachhaltig, ganz viele tolle Partnerschaften mit Gastgebern, mit Erzeugern, eben auch immer den Umwelt- und den Klimaschutz im Auge habend. Also das ist auch eine faszinierende Initiative, die aber auch Gäste anlockt. Und am See kann man nun wiederum auch mit den Schiffen fahren. Ja, man kann mit dem Zug anreisen. Der See ist mit Zügen gut erreichbar von beiden Seiten. sowohl von der westlichen wie auch von der östlichen Seite. Über Friedrichshafen, von Konstanz habe ich schon gesprochen. Und den See selber kann man befahren mit Schiffen, zum Teil auch mit einem Solarschiff, das von Unteruldingen zur Insel Mainau fährt. Und bei der Insel Mainau fällt mir natürlich Christmas Garden ein. Das ist jetzt die ganz große Aktion in dieser Vorweihnachtszeit.
Ja, ist tatsächlich sehr schön. Da waren wir auch neulich, aber in Augsburg. Kann man sich bei uns auf Instagram nochmal anschauen. Herr Braun, Ausflugsziele in Baden-Württemberg lohnen sich also, oder?
Gerade jetzt, in dieser etwas dunkleren Jahreszeit. Also ich kann nur raten, raus und aktiv sein und unsere schönen Reiseziele aufsuchen.
Herr Braun, vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Ausflugstipps. Wir machen einen fliegenden Wechsel. Ich habe schon den nächsten Gast hier in der Leitung für unser Weihnachtsmarktstudio, und zwar Michael Gersch vom Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer. Guten Tag, Herr Gersch.
Hallo, grüß Sie.
Herr Gersch, jetzt ist Ihr Verband, Ihr Verein nicht unbedingt jedem sofort ein Begriff. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was genau machen Sie? Was macht der Verein? Was sind Ihre Aufgaben?
Also wir sind der WBO, Verband der privaten Omnibusunternehmen in Baden-Württemberg. Wir sind die Interessensvertretung der privaten Unternehmen. Wir haben ungefähr 330 aktive Busunternehmen. Wir kümmern uns um rechtliche Beratung. Wir verhandeln den WBO-Tarif. Da geht es darum, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer adäquat bezahlt werden zu festgelegten Standards, was die Stunden angeht, Pausenregelung, Freizeit, dass man da ein gutes und gleichbleibendes Niveau hat. Und wir versuchen natürlich auch politische Themen zu platzieren. Ganz oben angesiedelt aktuell ist die Transformationswende. Das heißt, im Verkehr in den Städten, aber auch überland sollen jetzt Elektrobusse eingesetzt werden. Das stellt natürlich die Unternehmen vor eine riesige Herausforderung. Nicht nur technischer Natur, was die Fahrzeuge an sich angeht, sondern auch die Beschaffung einer Ladeinfrastruktur, die normalerweise eine Vorlaufzeit in der Planung von 10 Jahren hat. Also das sind wirklich sehr komplexe Themen. Und ein weiteres wichtiges Thema, was die Branche gerade umtreibt, sind die Führerscheinkosten, die in Deutschland exorbitant hoch sind. Und deswegen ist es schwierig, Fachpersonal zu bekommen. Das sind so im Moment die Hauptthemen, die den Verband umtreiben.
Mhm, bleiben wir gleich mal bei dem Thema. Personalmangel betrifft ja viele Branchen. Wie ist da bei Ihnen die Lage?
Also auch in der Busbranche haben wir natürlich große Nachwuchssorgen, stehen natürlich in Konkurrenz mit allen Firmen und Unternehmen, die Fachkräfte suchen. Ein weiteres wichtiges Thema natürlich ist, das Land Baden-Württemberg plant, den öffentlichen Nahverkehr bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Das heißt, es wird natürlich auch dementsprechend zusätzliches Fahrpersonal benötigt. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig für die Unternehmen, Personal zu finden. Im Moment muss man wirklich sagen, man hat noch einen Stamm, der sehr, sehr gut und auch willig ist zu arbeiten. Aber in der Zukunftsperspektive werden wir ganz große Probleme kriegen, den Bedarf an Fahrpersonal wirklich decken zu können. Und das zeichnet sich massiv ab.
Einen Grund für den Personalmangel haben Sie jetzt gerade schon angesprochen, die hohen Führerscheinkosten. Was hat es denn damit auf sich? Warum sind denn die bei uns so hoch?
Also die Personalsituation ist natürlich auch so kritisch, weil die Führerscheinkosten exorbitant hoch sind. Nur mal als Vergleich, ein Führerschein in Deutschland zu bekommen im Bereich Bus kostet ca. 12.000 bis 13.000 Euro. Als Vergleich, ein Führerschein der gleichen Art kostet in Österreich ca. 3.500 Euro. Und das ist einfach schwierig auch zu verstehen, weil wir unterliegen alle dem gleichen EU-Führerscheinrecht. Nur hat Deutschland wieder ein Konstrukt geschaffen, was Anzahl der Pflichtstunden angeht, Pflichtstunden der sogenannten Berufsqualifikation, die parallel erworben werden muss, um gewerblich Bus fahren zu dürfen, ist deutlich höher als zum Beispiel in Österreich. Und diese Kosten können natürlich die Unternehmen in der Form gar nicht tragen. Und deswegen fallen viele, die auch Interesse haben, den Busführerschein zu machen, vielleicht auch im Bereich Quereinstieg, einfach durchs Raster, weil diese Kosten nicht gedeckt sind. Und es ist, wenn man vergleicht Österreich, Anzahl der Fahrzeuge, die geleisteten Fahrkilometer, wir haben ja kein höheres Unfallrisiko. Also zeigt, dass das Modell, was in Deutschland aktuell vorhanden ist, nicht mehr zeitgemäß ist und dringend einer Reform bedarf.
Was könnte man denn machen, damit sich das verbessert, damit es billiger wird?
Also ich denke, dass unser Führerschein in seiner Ausgestaltung sich dem Modell von Österreich einfach anlehnen sollte. Es geht einmal darum, dass man die Pflichtstunden reduziert, die als Fahrstunden abgehalten werden müssen. Und wichtig ist immer bei gleichbleibender Qualität. Der Fahrlehrer schaut, ob man nach der Absolvierung der Pflichtstunden wirklich befähigt ist, ein derartiges Fahrzeug zu fahren. Also damit ist auch sichergestellt, dass die Qualität, die uns ja auch wichtig ist im Bereich der Personenbeförderung, nach wie vor gegeben ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt wäre die Reform der Berufsfahrerqualifikation. Nicht wie in Deutschland das an Pflichtstunden festmachen, die ca. 140 Stunden betreffen, sondern auch das Modell wie in Österreich, dass man sagt, man hat ca. 300 Fragen, die man können muss, um die Prüfung zu bestehen, in einer Form von Multiple-Choice-Test, die man im Vorfeld zum Beispiel auch über ein Tablet oder digitale Medien einfach lernen kann, ohne eine Pflichtpräsenz in einer Fahrschule. Dieses Modell sollten wir unbedingt wählen, damit wir zu einer Verkürzung kommen, was den Erwerb des Führerscheins angeht, als auch zur Reduzierung der Kosten. Das ist für uns ein wesentlicher Punkt, einfach zeitnah weiteres Fahrpersonal zu gewinnen.
Jetzt geht es ja bei Personalmangel aber nicht nur um die hohen Kosten, auch wenn gerade der Vergleich mit Österreich wirklich extrem ist. Aber es geht ja auch um Bezahlung, um Arbeitszeit. Was unternimmt die Branche denn da, um mehr Personal für sich zu gewinnen?
Also da sind wir, muss man sagen, auch in Baden-Württemberg wirklich stolz drauf. Wir haben den WBO-Manteltarif verhandelt, um genau hier gleiche und gute Bedingungen für das Fahrpersonal zu erreichen. Das heißt, dieser Tarif ist in der Fläche durchgesetzt und wer sich an neuen Ausschreibungen, gerade auch im Bereich ÖPNV beteiligt, muss diesen WBO-Tarif zur Grundlage machen. Hier ist festgelegt, was pro Stunde bezahlt wird. Die Pausenregelungen sind festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Zuschläge zu bezahlen sind. Und die Sätze sind mittlerweile in Baden-Württemberg wirklich sehr, sehr hoch, dass es die Branche vor anderen nicht mehr verstecken muss. Wir müssten eigentlich lauter werden und sagen, hier wird mittlerweile adäquat bezahlt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, ja, wir haben im ÖPNV feste Umläufe, feste Zeiten, wann der Bus zu fahren ist. Dennoch haben es jetzt viele Unternehmen auch geschafft, flexible Teilzeitmodelle oder Arbeitsmodelle zu entwickeln. Damit wird es natürlich auch interessant für Frauen, für Quereinsteiger, die sagen, ich kann nur in gewissen Zeitfenster fahren. Auch da hat die Branche sehr, sehr viel dazugelernt und ist flexibel geworden, um natürlich auch den Bedürfnissen des Fahrpersonals entsprechend Rechnung tragen zu können. Das heißt, jeder muss auch mit seinem Unternehmen entsprechend in die Verhandlung treten, seine Wünsche vorbringen und dann muss man schauen, wie kann man vor Ort ein Modell schaffen, um hier beiden Seiten entsprechend gerecht zu werden. Aber die Branche kann das mittlerweile.
Nur damit wir uns mal ungefähr so einen Bereich vorstellen können, wie viel verdient denn ein Busfahrer so im Durchschnitt?
Das ist natürlich immer abhängig davon, was man an Stunden entsprechend leistet, ob man auch nachts fährt mit entsprechenden Zuschlägen. Aber die Stundensätze sind über 20 Euro. Das ist mittlerweile wirklich eine adäquate Vergütung für einen Busfahrer. Das muss man sagen.
Aber es gibt ja nicht nur Busfahrer und Busfahrerinnen. Natürlich denkt man an die vielleicht zuerst. Aber es gibt noch viele andere Jobs in der Branche. Welche sind das denn?
Also die Busbranche ist sehr vielfältig. Ich glaube, wie Sie gerade sagen, viele verbinden das immer nur mit dem Fahrpersonal. Nein, also wir haben viele Unternehmen, die sind sowohl im ÖPNV, auch im touristischen Reiseverkehr tätig. Das heißt, es werden Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich gesucht, wie zum Beispiel in der Disposition, Lohnbuchhaltung, aber auch in dem touristischen Sektor zur Ausarbeitung von Reisen und Planung und Durchführung. Wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Werkstatt. Also Sie sehen, da gibt es ganz, ganz viele Tätigkeitsfelder. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, Arbeiten miteinander zu kombinieren, dass man sagt, ich bin in der Werkstatt, fahre auch Spitzenzeiten im Busbereich. Also da kann man sich auch selber sehr, sehr spannende Arbeitsfelder schaffen.
Aber auch die muss man natürlich erstmal irgendwie anwerben. Wie gehen Sie denn davor? Was machen Sie da? Was sind da die Strategien, um auch hier Personal zu gewinnen?
Also wir haben witzigerweise muss man sagen, dieses Jahr zum ersten Mal den Tag des Busses ausgerufen. Und zwar hat es genau den Hintergrund, dass die Branche sich der Öffentlichkeit und den Interessierten zeigt. In Baden-Württemberg haben Land auf und Land ab verschiedene Busunternehmen ihre Betriebshöfe geöffnet und mal einen Einblick hinter die Kulissen ermöglicht, dass man sehen kann, was bedeutet es eigentlich, einen Busbetrieb zu leiten. Da haben wirklich viele gestaunt, wie komplex auch ein solcher gesamter Ablauf ist. Das geht nicht nur darum, den Bus zur Verfügung zu stellen, sondern der muss organisiert sein, gereinigt werden, gewartet werden. Er muss entsprechend mit Personal bestückt werden, zur richtigen Zeit an den Stellen. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und wir freuen uns sehr, dass das auch in Zukunft diesen Aktionstag geben wird, im kommenden Jahr sogar bundesweit. Und der Zuspruch zeigt uns, dass es gut war, die Branche auf diese Weise sichtbar zu machen.
Ja, nochmal zum Aktionstag von diesem Jahr. Da durfte man ja auch selbst hinter das Lenkrad, richtig?
Ja, wir haben den verbunden mit der Aktion Ran ans Lenkrad. Wir haben festgestellt, dass die Gründe, warum man sich vielleicht erstmal für den Bus nicht interessiert, diesen zu lenken, verschieden gelagert sind. Sei es die Technik, die schiere Größe des Fahrzeugs. Und mit der Aktion Ran ans Lenkrad, die dieses Jahr auch im September stattgefunden hat, konnten Interessierte sich selber mal hinters Lenkrad setzen. Und die Freude, ein solches Fahrzeug zu lenken, war unbeschreiblich bei den Leuten. Also jeder, der es gemacht hat, hat festgestellt, das ist was ganz Tolles. Und wir wollen das auch in Zukunft festhalten. Und deswegen sind wir mittlerweile auch auf Facebook und Instagram mit Tag des Busses und Ran ans Lenkrad aktiv, um einfach zu zeigen, die Branche hat wirklich was zu bieten und ist, ich sag's es mal wirklich überspitzt formuliert, nicht so altbacken, wie man vielleicht denken mag. Deswegen kann ich jeden und jede nur motivieren, kommen Sie mal zu einem der Busunternehmen, schauen Sie sich das mal an. Es könnte sicherlich sehr, sehr viel Spaß machen, in einer Zukunftsbranche zu arbeiten, die auch eine Daseinsvorsorge hat, gerade auch im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Ich denke, macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß, in dieser Branche tätig zu sein. Da kann ich jeden nur ganz, ganz herzlich einladen und würde mich freuen, wenn das auf großes Interesse stößt.
Herr Gersch, vielen Dank Ihnen.
Danke, mach's gut, tschüss.
Und einen Gesprächspartner habe ich noch in der Leitung, und zwar Klaus Kaufmann, der Bürgermeister von Laichingen. Laichingen ist eine von 12 Gemeinden, die einen gemeinsamen Zweckverbund gegründet haben für die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen mit einem neuen Bahnhof in Märklingen. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Hallo, Herr Kaufmann.
Guten Tag, Herr Kessler.
Seit rund einem Jahr ist die Neubaustrecke jetzt in Betrieb, mit einem neuen Bahnhof eben. Wie ist denn Ihr Fazit nach einem Jahr? Wie hat sich die Situation bei Ihnen verändert?
Ja, hervorragend, muss ich sagen. Unsere ganze Region ist jetzt, also jeder kleine Ort sogar, ist jetzt direkt an den Bahnhof mit einem stündlichen Busverkehr angebunden. Und die Anbindung über die Schiene ist natürlich toll nach Ulm und derzeit zumindest mal bis Wendlingen ohne Halt und ohne aussteigen zu müssen. Ich denke, das ist eine tolle Sache.
Und dabei ist das Ganze ja noch nicht mal final. Stuttgart 21 lässt ja noch ein bisschen auf sich warten, wird ja eher Stuttgart 25, 26 mal schauen. Wie sind denn die Erwartungen und wie ist auch die Vorfreude drauf, wenn es dann noch schneller geht?
Ja, die ist natürlich groß und die Erwartungen dazu sind also natürlich auch groß. Und ich denke auch, dass wir das hinbekommen, dass es auch so sein wird, dass wir, wenn wir dann die Durchbindung bis Stuttgart, die direkte Durchbindung bis Stuttgart haben, dass es dann wirklich auch nochmal einen deutlichen Nachfrageschub gibt bei den Fahrgästen.
Hat sich das dann auch in der Wirtschaft gezeigt, dass Ihre Region da jetzt besser angebunden ist?
Also ich kann ja immer nur auch für die ganze Region sprechen, denn wir sind ja ein Zweckverband, der sich hier auf den Weg gemacht hat mit 12 Kommunen. Und wir Kommunen verzeichnen eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Gewerbeflächen und vor allen Dingen auch Neubürger, die sich bei uns gerne niederlassen möchten.
So eine Neubaustrecke sorgt aber auch häufig für viel Gegenwind aus der Bevölkerung. Aktuelles Beispiel: zwischen Ulm und Augsburg soll ja neu gebaut werden. Viele Bürgerinitiativen da dagegen. Wie war denn da die Situation bei Ihnen in der Region?
Also die Neubaustrecke, denke ich mal, war außerhalb vom Großraum Stuttgart sehr positiv bewertet von den Menschen. Denn wir haben einfach eine bessere Anbindung dadurch bekommen. Und ich kann verstehen, wenn andere an anderer Stelle da Probleme haben. Aber hier bei uns war das wirklich sehr positiv, auch dass die Neubaustrecke eben jetzt uns mit einem Bahnhof sogar noch anbindet.
Jetzt haben Sie ja bei sich direkt neben dem Bahnhof in Märklingen auch noch einen neuen Rekord, und zwar einen neuen Ladepark. Was macht den denn besonders?
Ja, dieser Ladepark hat insgesamt 259 Ladepunkte für Elektroautos. Und das ist nach den Recherchen, die wir angestellt haben und die sich jetzt auch bestätigt haben, derzeit der weltgrößte. Der zweitgrößte ist in Shenzhen in China und hat 252 Ladepunkte. Also 7 weniger als wir. Wir haben China geschlagen. Hier, die Schwäbische Alb ist spitze.
Ja, hört man leider auch nicht mehr so häufig. Ist ja doch häufig andersrum, dass China dann eben vorne liegt. Wie ist denn so der Ausblick? Wird das überhaupt schon gut angenommen und wie wird es da weitergehen mit dem Ladepark?
Ja, das ist jetzt natürlich der Anfang. Und Sie wissen ja selber, die Elektromobilität als solche ist bei uns in Deutschland ja auch noch ziemlich in den Kinderschuhen. Die Zahl der Fahrzeuge lässt noch sehr zu wünschen übrig, aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern und somit natürlich auch die Nachfrage nach den sein Auto dort bei uns am Ladepark aufzuladen.
Und nochmal zurück zur Neubaustrecke. Auch hier der Ausblick. Wo soll es denn da die nächsten Jahre hingehen?
Ja, wir denken natürlich, dass dieser Bahnhof zum einen natürlich für uns das Tor nach außen über die Schiene ist, aber natürlich auch für alle Gäste, die auf die Schwäbische Alb kommen wollen. Denn auf der ganzen Schwäbischen Alb gibt es keinen vergleichbaren Bahnhof, der an so eine schnelle Strecke, an eine Schnellfahrstrecke angebunden ist. Und dann noch an die Zentren Stuttgart-Ulm und natürlich darüber hinaus. Und da erwarten wir uns natürlich schon nochmal eine deutliche Entwicklung, was das Interesse an unserer Region, egal ob von Menschen, die uns nur zum Besuchen kommen oder eben auch Menschen, die eben gerne sich hier niederlassen möchten, sei es privat oder eben auch mit ihrem Unternehmen. Denn für unsere Unternehmen zum Beispiel hat sich jetzt ja auch der Suchkreis für Arbeitskräfte erweitert, denn seither ist es natürlich aus dem Raum Stuttgart zum Beispiel relativ langwierig, bis zu uns zu kommen. Das tun sich wohl die wenigsten an, aber umgekehrt. Aber jetzt natürlich ist es problemlos möglich. Vom Hauptbahnhof Stuttgart wird man dann ab Dezember 25 in 28 Minuten bei uns sein.
Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Ich bin auch ab und zu auf der Strecke unterwegs und es ist schon deutlich schneller geworden. Die Schwäbische Alb, ab jetzt noch besser erreichbar und auch mit dem E-Auto inzwischen. Vielen Dank, Herr Kaufmann, fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
Wir haben über die Neubaustrecke gerade eben gesprochen, auch schon über Busunternehmen und Ausflugsziele in Baden-Württemberg. Das Ganze mit Bewegt-Partnern der Mobilitätsmarke von Baden-Württemberg. Das Thema hier Mobilität in Baden-Württemberg greifen wir auch in einem zweiten Teil nochmal auf. Da kommen nochmal drei interessante Gesprächspartner, beziehungsweise vielleicht auch wieder telefonisch. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören in dieser Folge.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM.